Jetzt bin ich kein Mathematiker und vielleicht passt es auch nicht ganz theologisch, aber mit Vertikale meine ich die Erinnerung an die Wirklichkeit Gottes. Jetzt können Sie sagen, na, das ist ja langweilig, das machen wir ja die ganze Zeit. Wir erinnern ununterbrochen an die Wirklichkeit Gottes, wir kommen von ihr her, wir leben von dieser Wirklichkeit. Aber das, was für Sie in diesem Kontext selbstverständlich ist, ist in den wissenschaftlich-kirchlichen, volkskirchlichen, liberaleren Kontexten alles andere als selbstverständlich. Und das meine ich tatsächlich mit dem, was Sie mich gefragt haben zum Thema atheistischer Theologie. Ich bin tatsächlich sicher, dass die Krise unserer Zeit, und das ist natürlich ein vermeintlich reaktionärer Gedanke, ist klar, dass die Krise unserer Zeit eine Krise der Gottesvergessenheit ist. Eine Zeit, die sichere und unhinterfragte Überzeugung hegt, dass der Mensch unter einem leeren Himmel mit sich allein ist. Die Epoche, in der wir leben, nennt sich neuerdings ja Anthropozän. Anthropozän heißt ja, der Mensch ist immer die Antwort auf alle Fragen. Er spielt alle Rollen im Weltdrama. Er ist der Schuldige, er ist der Teufel, er ist der Böse, er ist der Sünder und zugleich ist er der Retter und der Heiland und er ist Gott. Der Mensch ist alles. Und er ist mit sich in der horizontalen, also in der zwischenmenschlich-gesellschaftlichen Realität allein. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und das möchte ich jetzt ein bisschen durchdenken, also nicht nur durch existenzielle persönliche Erfahrungen untermauern und anekdotisch sozusagen zum Besten geben, sondern ich möchte es tatsächlich durchdenken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Polarisierung unserer Gesellschaft etwas mit dem Verlust dieser Polarisation zwischen Mensch und Gott zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, dass der Verlust der Vertikalen, um es jetzt mal so primitiv zu machen, dass der Verlust der Vertikalen dazu führt, dass es im Zwischenmenschlichen, im Politischen, im Horizontalen ein Hauen und Stechen gibt. Wenn es keine göttliche Letztinstanz mehr gibt, dann bekämpfen die weltlichen und menschlichen Letztinstanzen einander. Und die Wiederentdeckung dieses Polarlichts, haben Sie geschrieben, die Wiederentdeckung dieses Polarlichts könnte, da bin ich auch davon überzeugt, eine barmherzige Perspektive auf eine ziemlich ungnädige und unbarmherzige Welt liefern. Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie ein produktives Missverständnis beim Lesen Ihres Konferenztitels gehabt in mir. Ich habe immer gedacht, das heißt Polarstern. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ja, es muss doch Polarstern heißen, weil der Polarstern, der navigationsdienlich ist. Also die Ausrichtung am Polarstern, der ja sozusagen virtuell um den des Himmelsgewölbe rotiert, das ist der Fixpunkt, an dem entlang man navigieren kann. Und wenn es Polarstern heißen würde, würde ich sagen, also die Orientierung am Polarstern führt vielleicht dazu, dass weniger Polarisierung entsteht. Es könnte aber, und das wäre jetzt sozusagen der dialektische Trick am Ende meines Vortrags, leider ein Problem auftauchen, dass man nämlich genau im Namen dieses Polarsterns Christus, dass sich Polarisierungen verstärken. Und das haben Sie ja gestern beschrieben, hier vorne auf dem Podium, dass sozusagen im Namen des Bekenntnisses zu Christus Menschen selbst, so wie ich es ein bisschen in der akademischen Theologie und in meiner säkularen, atheistisch haben Sie gesagt oder habe ich gesagt, Kirche erlebe, dass man sozusagen selber zum Fremdkörper wird. Aber so ist es halt. Christen sind nun mal Fremdkörper in einer Welt, von der sie irgendwie nicht ganz sind, obwohl sie doch in ihr geboren sind. Und das macht sozusagen die das ganze Dilemma aus. Jetzt könnte ich schon aufhören, aber das mache ich nicht, sondern ich fange jetzt nochmal der Reihe nach an mit der Analyse. Ich will eine kleine Geschichte des jüngsten Gerichts erzählen. Also keine Story über das jüngste Gericht, sondern ein bisschen, was mit dem jüngsten Gericht passiert ist. Es gab eine Zeit im Mittelalter wahrscheinlich, da hatten die Menschen mehr Angst vor dem Gericht Gottes als vor dem Tod. Das hat sich in unserer Gesellschaft natürlich völlig verändert. Säkular, man geht davon aus, der Tod ist das Letzte, da kommt sowieso nichts mehr. Sie würden das alles bestreiten, das ist mir schon klar, aber es ist so ja auch ein bisschen, und das tun sie ja alltäglich, von dieser Gesellschaft und von der Großwetterlage sozusagen mitkriegen, in der sie ja als bekennende Christenmenschen die ganze Zeit existieren. Also es gab eine Angst vor dem jüngsten Gericht Gottes, die verloren gegangen ist. Und es hat unterschiedliche Gründe, warum diese Angst verloren gegangen ist. Also ich meine, die Angst vor einem strafenden Gott ist ja eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von Gottesfurcht. Also Gottesfurcht könnte ja einfach demütig machen und sprachlos angesichts der Ungeheuerlichkeit Gottes. Aber insbesondere die römische Kirche vor der Reformation hat natürlich Kapital geschlagen aus dieser Angst. Also aus dieser Angst vor einem Gericht, weil die Kirche das Heilsmonopol hatte und weil sozusagen die Idee über den Zugang zu Himmel und Hölle mit diversen auch interessanten ökonomischen Ideen wie Ablass oder dergleichen zu verfügen, natürlich tatsächlich die Machtposition dieser Kirche extrem stärkte. Und dann kommt ein Mönchlein namens Martin Luther und findet mit Blick aufs Neue Testament und auf die Schriften des Paulus eine großartige Entängstigungsstrategie, wenn Sie so wollen. Indem er nämlich erkennt, dass diese letzte Instanz nicht irgendeine römische oder andere Kirche sein könnte, sondern kein anderer ist als der richtende und der rettende Christus. Und wenn dieser Christus im tiefsten Inneren uns bejaht, und einen unbedingten Heilswillen hat, dann ist natürlich das systemsprengend für den Katholizismus. Neuerdings würde man sagen, disruptiv. Also es ist etwas, was sozusagen eine Kulturtechnik, nämlich die Kulturtechnik Katholizismus, eigentlich schreddern müsste. Die Entdeckung des Bibelbuchs, der individuellen Frömmigkeit und der direkten Kontaktmöglichkeit zu Gott und der Gewissheit, dass dieser Gott einer ist, der letztlich sagt, fürchte dich nicht, oder etwas prosaischer mit ihrem Lied, alles wird gut, dass dieser Christus einer ist, der uns erhebt und erhöht. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass diese Vertikale, also die Gottesbeziehung, im Lot ist. Verstehen Sie? Also die Gottes, es ist okay. Na? Und jetzt hat es aber nicht nur ungeheuer erleichternde christliche Konsequenzen, sondern es ist in sich selber schon, und das meine ich jetzt ganz ernst, es ist in sich selber schon Kirche gefährdend und Kirche zerstörend. Weil nämlich die Idee, dass Gott uns gut ist, sehr schnell dazu, also ich bin gerechtfertigt sozusagen, sehr schnell dazu führen könnte, dass man den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Und nicht nur einen guten Mann sein lässt, sondern sogar einen toten Mann sein lässt. Das heißt also, und der gute alte Luther würde es jetzt natürlich im Grab rumdrehen, wenn er das hören könnte, und wahrscheinlich kann er es ja sogar hören. Das wollte ich natürlich nicht, würde er sagen. Aber die Idee, dass sozusagen anstelle eines Lebens mit Gott unter dem Polarlicht der Rechtfertigungserfahrung ein Leben wird, das sozusagen ohne Gott sich nur, oder vielleicht sogar, sagen wir halt mal, mit dem göttlichen Rückenwind oder was auch immer, sich nur noch um die Gestaltung der Horizontalen, also der Welt und der Politik und der Gesellschaft kümmert, dass diese Idee natürlich nicht in Luthers Sinn war, aber das ist nun tatsächlich auch eine Konsequenz der Reformation gewesen. Dass gewissermaßen die Spannung, die Polarisation zwischen Gott und Mensch so verloren geht, dass die Vertikale in die Horizontale gekippt wird. Und ich glaube, das hört sich jetzt ein bisschen simpel an oder vereinfacht, aber ich glaube, dass das sozusagen ein Geheimnis ist, um die Dynamiken einer, wie Sie vorhin ja mich zitiert haben, einer atheistischen Gegenwart und einer atheistischen Kirche und einer atheistischen Theologie sehr gut beschreibt. Ludwig Feuerbach, ein großer oder sagen wir mal mittelgroßer Religionskritiker des 19. Jahrhunderts, hat ja gesagt, Gott sei sozusagen eine Projektion menschlicher Fantasien an den Himmel. Und es würde jetzt darum gehen, diese Projektion in ein Projekt zu verwandeln. Also aus dieser Spannung zwischen Himmel und Erde, aus dieser Differenz zwischen Gott und Mensch, jetzt sozusagen eine produktive Spannung zu machen auf dem Weg in eine bessere menschliche Zukunft. Und Karl Marx, sein Schüler, hat es dann konsequent in die Tat oder in die Theorie umgesetzt und dann leider Gottes auch in die Tat übersetzen wollen, indem er sagte sozusagen, es geht eben nicht um irgendeine Vertröstung aufs Jenseits und irgendwie eine Vertröstung auf Gott, sondern es geht sozusagen um eine konsequente, revolutionäre Gestaltung des Diesseits. Und wenn Sie so wollen, jetzt diese Spannung, die Differenz zwischen Gott und Mensch, die rückt jetzt also in uns selber hinein. Also zwischen mir und mir entsteht eine Differenz. Wer soll ich eigentlich sein? Wer will ich eigentlich sein? Wie müsste ich eigentlich sein? Müsste ich nicht völlig anders sein? Jede Werbung und jede Webseite, die irgendwas verkaufen will oder lebt von dieser Differenz sozusagen. Ich müsste eigentlich anders sein als der ich bin. Und wenn Sie manchmal Predigten hören, kennen Sie das ja vielleicht auch. Also die Botschaft, du musst dein Leben ändern, du müsstest eigentlich ein anderer sein, die durchdringt gewissermaßen alles. Aber damit meint man nicht einfach irgendeine Bekehrung in der Regel, also ein Umdenken im Sinne dieser Vertikalen, sondern man meint eigentlich, man müsste ein besserer Mensch werden, ein nachhaltigerer Mensch, ein gerechterer Mensch, ein achtsamerer Mensch, was auch immer. Also ich müsste eigentlich ein anderer sein, erlebe eine Entfremdung. Diese Entfremdung ist sozusagen der Rest dieser uralten Idee, dass ich nicht Gott bin. Jetzt bin ich halt nicht der ich sein will oder sein soll. Und davon profitieren Myriaden von Psychotherapeuten und Psychoanalytikern, die ihnen helfen wollen, ein besserer, anderer, identischerer, authentischerer Mensch zu werden, wenn sie Probleme damit hätten. Das sind die säkularen Priester der Gegenwart, wenn sie so wollen. Und das andere ist halt dann politisch, ne? Die Differenz zwischen der Gesellschaft, wie sie ist, und der Gesellschaft, wie sie sein soll, führt eben dann auch dazu, dass immer mehr revolutionäre und Veränderungsideen entstehen. Auf der linken Seite des politischen Spektrums, aber natürlich auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Also die Gesellschaft muss anders werden. Und jetzt gab es diesen Traum von Marx und Feuerbach und auch von vielen Theologen und Kirchenmenschen der Gegenwart, wir müssten eigentlich die Welt retten und wenn der Mensch nur endlich menschlicher wäre und sozialer und sensibler und was auch immer und diverser und whatever you want, wenn es so wäre, dann würde so eine Art Reich Gottes auf Erden anbrechen und dann wäre es endlich geschafft. Was also den Gott, den es da oben nicht gibt, den gibt's jetzt als verwirklichte menschliche gute Gesellschaft, Homo Deus, die Welt wird zum Reich Gottes. Und dann triumphieren die Humanisten und sie glauben sozusagen an den guten Menschen. Und Jesus ist natürlich der gute Mensch von Nazareth, ein moralisches, ein ethisches Vorbild. Und wenn wir ihm vielleicht folgen, dann wird die Gesellschaft zum Reich Gottes. Das gibt's übrigens auch nicht nur in der politisch linken, sage ich jetzt mal, Variante, das gibt's natürlich auch in der frommen Variante. Es gibt eine fromme Idee, dass wir letztlich mit unserer, also ich unterstelle das niemandem, der hier sitzt natürlich, aber es gibt, also immer wenn Menschen statt Frömmigkeit Spiritualität sagen heutzutage, werde ich ja hellhörig. Weil der spirituelle Mensch kann eben auch ein Mensch sein, der unter einem vollkommen leeren Himmel mit sich allein ist. der nur mit seiner eigenen Spiritualität und seiner Me-Time und seiner der Intensität seiner authentischen spirituellen Selbstentfaltung in irgendeiner Patchwork-Spiritualität einfach mit sich allein ist. So wie eben der moralische und ethische Mensch letztlich auch mit sich und dem kategorischen Imperativ und dem moralisch-ethischen Leistungsdruck mit sich allein ist. Also es gibt eben auch eine fromme Variante des Menschen, der die Polarisation in der Vertikalen verloren hat. Aber, und jetzt kommt sozusagen die Komplexitäts-, also sagen wir die Enttäuschung. Ich habe ja intensiv, weil ich theologischer Referent bei der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern war, 10 Jahre lang, aber intensiv mit vielen Führungspersönlichkeiten dieser evangelischen Kirche, auch einer vormaligen besonderen Führungspersönlichkeit der evangelischen Kirche Deutschlands zusammengearbeitet. Und es war letztlich für mich immer ein bisschen erschreckend zu sehen, und jetzt komme ich auf Ihre Frage mit der atheistischen Theologie zurück, dass sozusagen wider Willen in diese Theologie etwas einkehrt wie, ja, letztlich ist das alles nur so eine Variation dieses moralischen Sittengesetzes, ein bisschen eine Dosis Sozialismus, das alles mit so einer ökologischen Nachhaltigkeitsvision garniert. Und am Ende ist es eben der Mensch, der die Ärmel hochkrempelt und die Welt zu einem guten Ort macht, christlicher Humanismus sozusagen, aber christlicher Humanismus, der eigentlich ohne einen göttlichen Akteur auskommt. Und ich glaube tatsächlich, dass das, ich flechte das jetzt mal so ein, außerhalb des Protokolls gewissermaßen, das ist so eine Wasserscheide der theologischen Gegenwart. Für Sie ist das kein Thema, aber Sie sind eben auch auf der einen Seite des Spektrums, sage ich jetzt, des polarisierten kirchlich-christlichen Spektrums. Es gibt so eine Wasserscheide. Die einen halten Gott für einen lebendigen Akteur. Also jedes der Lieder, die wir gestern gesungen haben und alles, was hier ausstrahlt aus dieser Halle, ist ein Zeichen genau dieser Überzeugung. Gott ist ein lebendiger Akteur, der die Welt richten, aufrichten, ausrichten, verändern, gestalten, beeinflussen, prägen, schöpferisch umgestalten, was auch immer, erlösen und retten kann. Also ein Aktionszentrum. Und für die anderen, und das ist jetzt wieder der polarisierende Krawalltheologe Ralf Frisch, der diese Polarität aufmacht, das weiß ich schon, aber ich glaube, dass diese Karikatur auch einen Wahrheitsmoment hat. Und für die anderen ist Gott eben eine Metapher. Verstehen Sie? Eine Redeweise vielleicht für den zu sich selbst gekommenen, zur Besinnung gelangten, moralisch, politisch engagierten, guten Menschen. Und das ist sie, die Wasserscheide unserer Gegenwart. Und ich bilde mir etwas nassforsch gesagt immer ein, man sieht es relativ schnell, ob jemand an Gott als Akteur glaubt oder eben nicht. It's very simple und vielleicht auch ein bisschen gemein. Aber ich glaube, das ist ein bisschen so, ich glaube, dass es stimmt. Aber jetzt, also der Humanismus, also der Traum, dass der Mensch, der die Vertikale in die Horizontale kippt und jetzt sozusagen sich selbst und die bessere Welt zum Projekt macht und sei es im Namen Gottes, den er dann als Turbolader halt irgendwie benutzt zur Selbststeigerung und zur moralischen Selbstoptimierung. Ich glaube, dass dieser Traum eine Illusion ist. Und der Blick auf die Gesellschaft, in der wir leben, und das ist jetzt exakt Ihr Tagungstitel, zeigt, wohin sozusagen die Idee, dass es eben eigentlich kein jüngstes Gericht Gottes gibt, führt. Es führt nicht dazu, dass sozusagen dieses Gericht gegenstandslos wird und dass die Weltgeschichte sich als Prozess entfaltet, der gut wird, sondern es führt dazu, dass in anderer Weise das jüngste Gericht auf Dauer gestellt wird. Wenn ich auf die sozialen Medien, auf die politischen Polarisierungsphänomene und auf die Kulturkämpfe unserer Gegenwart schaue, nehme ich wahr, dass eigentlich die gesamte Gegenwart ein einziges auf Dauer gestelltes jüngstes Gericht ist. Einer richtet den anderen. Im Internet, vor allem die Jüngeren unter Ihnen, werden das ständig beobachten. Und Sie haben es ja aus Tübingen erzählt gestern. Gibt es tatsächlich diese funktionalen Äquivalente der ehemaligen heiligen oder unheiligen Inquisition? Es werden Scheiterhaufen errichtet. Manche werden ausgeschlossen aus den Diskursgemeinschaften. Wir reden eben nicht miteinander. Und dieses Wir, das immer von Bundespräsidenten über was auch immer beschworen wird, das Wir existiert faktisch nicht wirklich. Es ist ein Gegeneinander unterschiedlichster Mentalitäten, die vor allem ein Ziel haben, nicht miteinander, sondern in der Tat nur übereinander zu reden. Also es gibt heftige Verwerfungen, es gibt die Filterblasen, die Gesinnungskorridore und es gibt Kämpfe um mediale Vorherrschaften. Ich könnte das jetzt alles noch ein bisschen polarisierend zuspitzen. Sie haben ja gestern, Herr Roggenkamp, diplomatisch sozusagen die Details erzählt oder erzählen lassen, um die Polarisierung nicht noch zu verstärken. Aber man erlebt sozusagen genau, was passiert, wenn die Letztinstanz, die göttliche Letztinstanz, also sozusagen der unendlich göttliche Andere, der in diesem Christus Gestalt gewonnen hat, wenn dieser unendliche Andere weg ist, wenn sozusagen ein stillschweigender Atheismus eben tatsächlich die Signatur unserer Zeit ist. Und wenn auch die evangelische Kirche, jetzt muss ich doch ein bisschen auf den Putz hauen, damit sie auf ihre Kosten kommen. Also wenn die evangelische Kirche, die es natürlich gar nicht gibt, aber wenn die evangelische Kirche sozusagen der Versuch ist, ob es auch ohne Gott geht und ob es ohne Gott nicht vielleicht sogar besser geht als ohne ihn, dann verstärkt es nur die gesellschaftlichen Hinrichtungs- und Polarisierungsprozesse. Dann werden die Letztinstanzen aufeinander losgelassen und der Mensch wird sozusagen nicht, wie die Humanisten es immer dachten, des Menschen Freund, sondern es ist halt eben der Mensch des Menschen Wolf. Und das ist die Lage sozusagen. Und jetzt könnte man, Trommelwirbel, völlig relaxed und entspannt sagen, wenn es jetzt ein bisschen ein katholischerer Kontext wäre, könnte ich sagen, so à la Benedikt XVI., Josef Ratzinger, könnte man sagen, naja, weil das christliche Abendland aus seiner Fassung gedreht ist, gehen jetzt die Lichter aus. Das christliche Abendland ist aus seiner göttlichen Letztverankerung gerissen. Das ist die Vertikale wieder. Transzendenz ist in die Horizontale gekippt. Und genau aus diesem Grund führt eben nur die Rückkehr zu dieser großen Erdung, die ja dann auch eine Himmelung sein müsste, dazu, dass wir die Fassung wiedergewinnen könnten und dass Polarisierung beendet wäre, weil Christus eben das Gegenteil von Polarisierung ist, der große Friedensstifter, der sagt, Friede sei mit euch und meinen Frieden lasse und gebe ich euch. Das wäre übrigens ein schöner christlicher Gruß. Ich traue mich nur nicht immer so, wenn man hier am Pult steht und dann geht es leicht oder auf der Kanzel oder so. Eigentlich müsste man überall, wo man hingeht, mitten in die Polarisierungen hinein erstmal sagen, Friede sei mit euch. Und ich habe neulich in der Kolumne auf sonntagsblatt.de geschrieben, das müsste ja auch die Bundestagspräsidentin bei der Eröffnung ihrer Sitzungen sagen eigentlich. Ist ja eine Christin, CDU. Sie müsste sagen, die Frau Klöckner, Friede sei mit euch. Provokativer geht's ja eigentlich nicht, aber das könnte sie sagen. Also sozusagen im Namen dieses Jesus Christus werden wir zu Friedensstiftern und immer dann, wenn Christus in den Raum gestellt wird, wenn also die Vertikale, die Horizontale berührt, das ist natürlich ein Kreuz, Sie haben es ja längst gemerkt, überall dann wird Friede auf Erden. Leider stimmt es nur halb. Denn sie selber, und sonst müsste es diese Tagung nicht geben und es hätte dieses, ich muss immer auf die Uhr gucken, weil ich ja diese Choreografie gesehen habe, wo es wirklich in so ungeraden Minutenzahlen, es ist fast ein bisschen furchteinflößend, aber ich hoffe mal, sie werden keine Gewalt anwenden, um mich hier vom Podium wegzuholen. Also der Christus ist eben nicht nur der Friedensstifter, sondern wenn Menschen in einer extrem säkularisierten Gesellschaft, die ja insbesondere die Kernlande der Reformation sind, wer aus den ehemaligen DDR-Gebieten kommt, muss es sich sagen lassen. Die ehemalige DDR ist vielleicht eine der atheistischsten Weltgegenden, die es faktisch gibt. Also die Kernlande der Reformation sind sozusagen also Schauplätze des Atheismus. Und das ist eben so, wenn Sie als Christ in diesen Gefügen unterwegs sind, und ich bin es ja auf meine Weise irgendwie auch, anders vielleicht als Sie, aber ich bin es eben auch, dann ist man eben tatsächlich also wenn man es ernst macht und sozusagen die Komfortzone seiner Gebetsinnerlichkeit oder seiner persönlichen Frömmigkeit etwas kämpferisch verlässt und sich in die Stresszone des Bekenntnisses wagt und sei es, dass man einen Fisch aufs Auto klebt oder was auch immer, in dem Augenblick wird man natürlich zum Fremdkörper und Störenfried. Also Christus ich bin echt kein Physiker, von daher erzähle ich jetzt wahrscheinlich Unsinn. Also Christus depolarisiert nicht nur, er polarisiert auch. Also die Transzendenz, jetzt muss ich doch nochmal Bonhoeffer zitieren. Wir haben ja dieses wunderbare Lied gesungen, gestern von Siegfried Fietz vertont. Bonhoeffer, der als letzten Text, den er geschrieben hat in seinem Leben, von guten Mächten wunderbar geborgen und sozusagen sich tief in die Arme Gottes hat fallen lassen. Bonhoeffer ist es gewesen, der in seinen Briefen aus dem Gefängnis, ich habe da ein Buch dazu geschrieben, es liegt draußen, kleiner Werbeblock, Sie können es kaufen. Bonhoeffer hat gesagt an einer Stelle seiner Briefe, dass Transzendenz nicht das Verhältnis zu einem göttlichen Wesen ist, ein theistisch mächtiges Wesen, sondern Transzendenz ist der Übergang, das Hinübergehen zum anderen Menschen. Also das ethisch helfende, hilfreiche Nachfolge. Also Transzendenz heißt, Menschen gehen aufeinander zu und dann wird Gott sozusagen zur Mitmenschlichkeit. Und wenn es jetzt so wäre, dass durch die Inkarnation Jesu Christi, durch die Fleischwerdung dieses Wortes, der Vertikalen, alles jetzt also friedlich und fröhlich und harmonisch wäre, wäre alles gut, in der Tat. Aber faktisch ist es so, immer da, wo die Vertikale die Horizontale berührt, da entstehen Verwerfungen. Und es gibt eben auch das Christuswort, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jetzt kann man das exegetisch sich natürlich überlegen, was da dahinter steckt, ob das nicht vielleicht die waren, die ihm das in den Mund gelegt haben, die wollten, dass die Römer mit Waffengewalt aus dem Land gedrängt werden, also sozusagen die Zeloten, die Revoluzzer, die politischen Revolutionäre. Aber es stimmt eben auch in anderer Weise. Christus ist derjenige, der polarisiert, weil er die Menschen vor eine Entscheidung stellt. Das ist ja nun eine Redeweise, die Ihnen sicher nicht fremd ist. Also es geht eben nicht einfach nur um Geburt und um Leben und Tod, sondern es geht im Christsein natürlich um eine Geburt von oben oder eine Wiedergeburt. Also Christus stellt die Menschen erstens vor eine Entscheidung und wenn sie dann in den Raum dieser Entscheidung treten, dann wird es ungemütlich. Dann befinden sie sich eigentlich, also nicht hier jetzt in diesem Raum, wo ja alle irgendwie eins sind, wie wir gesungen haben, sondern befinden sie sich dauerhaft in der Stresszone. Weil sie dann immer das Gefühl haben, ich muss mich jetzt eigentlich verteidigen oder sage ich lieber nichts oder müsste ich nicht eigentlich eher zum Angriff übergehen. Das heißt also, Christus zwingt und nötigt dazu, die Geister zu scheiden. Er nötigt zur Unterscheidung der Geister und er lässt uns nicht heraus, indem er uns eigentlich nicht nur friedlich entpolarisiert, sondern erst recht polarisiert. Und das ist ein bisschen blöd, würde ich jetzt mal sagen, weil es nämlich in der Tat unbequem ist. Aber das ist also nicht nur die Existenz der Christen, sondern das ist natürlich die Existenz Christi selbst. Also Christus, der in seinem ganzen Leben von Unort zu Unort und nicht nur von Zustimmung zu Zustimmung, sondern eben unentwegt von Ablehnung zu Ablehnung geht. Also Christus, der, wie er sagt, keinen Ort hat, an dem er sein Haupt niederlegen kann, der eigentlich ständig verjagt und verkrault wird, den sie nicht für voll nehmen manche, den sie am Ende umbringen.
Also Christus ist der, an dem sich massiv die Geister scheiden. Und ich würde sagen, immer da und jetzt 2000 Jahre später in einer, sagen wir, nicht mehr explizit christlichen Welt, ist eben gewissermaßen christliche Existenz, wenn sie ernsthaft etwas von dieser Vertikal sichtbar macht in dieser Horizontalen, für manche gefährlich und sie ist natürlich selbst gefährdet. Und aus dieser Nummer, glaube ich, kommen wir Christen nicht heraus, wenn wir uns nicht verstecken wollen. Also es heißt nicht, es wurde gestern schon so gesagt, finde ich interessant, wo gesagt wurde, es geht jetzt nicht um Martyrium oder so. Wir wollen ja nicht über Märtyrer reden. Aber ich will sie jetzt nicht schockieren und ich bin ja auch ein Mensch, der eigentlich nicht wirklich zum Märtyrer taugt, glaube ich. Aber vielleicht ein bisschen rhetorisch, aber sonst nicht so. Aber also das Martyrium ist eigentlich immer am Horizont eines überzeugten Christseins in einer aversen und widrigen Welt. In Diktaturen oder sonst wo. Das ist die Realität. Ich schocke ja manchmal meine Studierenden in Ethikseminaren. Also sitzen ja jetzt nicht nur Menschen, die was mit Theologie am Hut haben, sondern auch andere Menschen. Und frage dann als erstes, wofür würden sie sterben? Dann kann man sich ja einiges jetzt vorstellen, machen wir jetzt nicht, weil wir keine Zeit haben dafür. Sie können das gleich in Murmelgruppen mal besprechen. Wofür würde ich sterben? Und die zweite Frage ist dann, wofür würde ich töten? Und dann wird es interessant natürlich, weil das zeigt jetzt sozusagen eine Misere von fundamentaler, um nicht zu sagen fundamentalistischer Religion, die insbesondere vor ungefähr einem Vierteljahrhundert, also um 9/11 herum, sehr viel ausgeprägter war als in dieser Gegenwart. Also die Idee nämlich, dass Religion Polarisierung verursacht, indem Religion und Gewalt verbunden ist. Man hat es insbesondere, als die Twin Towers zerstört wurden, im Blick auf den Islam gesagt. Früher hat man es natürlich im Blick auf das Christentum der Kreuzzüge gesagt. Also im Namen des Absoluten, wer im Namen des Absoluten auftritt, im Namen der letzten Wirklichkeit, wem es also in der Tat nicht nur um Harmonie und Diversität und Nettigkeit und seid lieb zueinander und wir mögen uns ja alle irgendwie geht, sondern um die Wahrheit. Und das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es Christen um die Wahrheit geht. Ich habe vorhin von dieser Wasserscheide geredet. Ne? Die einen halten Gott für den Akteur, die anderen für eine Metapher. Und wenn sie Gott für einen Akteur halten und der letzte Akteur ist, der im Regiment sitzt, dann ist es natürlich auch wahr, wenn die Menschheit nicht daran glaubt. Aber dann würden sie nie sagen können, ja, es könnte ja auch anders sein. Oh ja, stimmt, wenn du es anders sagst, dann hast du auch recht. Man hat ja manchmal so einen Tolerantismus, der dann irgendwie so, passt schon. Hauptsache, wir sind nett zueinander. Hauptsache, sie zahlen Kirchensteuer, was sie glauben, ist eigentlich egal. Solange sie nicht in der AfD sind oder irgendwie antidemokratische Umtriebe machen, können sie machen, was sie wollen. Trinität, egal. Auferstehung, egal. Erlösung, egal. Sünde, völlig egal. Anything goes. Und jetzt ist eben der Witz der, dass ich glaube tatsächlich, das einfach so ist, dass im Namen der letzten Wahrheit das Risiko besteht, dass Menschen auf eine Weise fundamentalistisch werden, die anderen Menschen um dieser Wahrheit willen das Leben kostet. Das ist sozusagen die Schattenseite und die Schlagseite jeder Religion, die sozusagen exklusiven Monotheismus in Verbindung mit der Treue zu diesem Gott unter Umständen auch in gewalttätigen politischen Äußerungsformen manifestiert. Es kann sein, es ist ganz weit weg momentan. Wir haben das Risiko im Christentum nicht. I don't know. In USA, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Aber Sie müssen wissen, und Sie wissen das auch, also es gibt Menschen, die sagen, Religion ist per se etwas Intolerantes und Gewalttätiges. Und leider Gottes hat es ein klitzekleines Wahrheitsmoment insofern, als wenn sie sagen, dass dass sie doch irgendwie im Namen der Wahrheit unterwegs sind. Dass sie ja dann auch riskieren zu sagen, und das ist jetzt die Wahrheit, für die trete ich ein. Und Christen kommen, glaube ich, tatsächlich nicht heraus aus dieser Situation, also ständig polarisiert zu sein, also irgendwie auch unter Spannung zu stehen. Unter einer Spannung, die sie dazu führt, widerständig für die Wahrheit dieser Vertikalen, die die Horizontale berührt, Zeugnis ablegen zu lassen und einem Geist großer Langmut, Barmherzigkeit und Friedfertigkeit. Es ist eben beides, was die christliche Existenz auszeichnet. Dietrich Bonhoeffer, der nicht nur tolle Sachen geschrieben hat, immer kreativ, aber nicht alles wirklich so, dass ich sagen könnte, ja, geil irgendwie. Dietrich Bonhoeffer hat einen wunderbaren Satz geschrieben an einer Stelle seines Briefwechsels. Er hat gesagt, wie sollen Menschen innerweltliche Spannungen aushalten, wenn sie von der großen Spannung zwischen Himmel und Erde nichts wissen? Wie sollen Menschen innerweltliche Spannungen aushalten, wenn sie von der großen Spannung zwischen Himmel und Erde nichts wissen? Und wer von dieser Spannung herkommt, für deren Wiederentdeckung ich nachdrücklich plädiere in diesem Vortrag, wie Sie ja schon seit vielen Minuten merken, wer von dieser Spannung herkommt, weiß eben auch, dass er mit Spannungen leben muss, aber eben auch leben kann, weil er nicht allein ist unter einem leeren Himmel, sondern weil Christus mit uns geht durch diese Spannungen. Und so sehr, dass manche Christen eben auch Spannungen verursachen und auslösen um der Wahrheit willen. Und jetzt könnte man noch sagen, wie sollen Menschen, das sage ich jetzt nicht Bonhoeffer, wie soll es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt geben, wenn der Zusammenhalt zwischen Gott und den Menschen verloren gegangen ist? Und ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist an diesem Satz. Also die Entdeckung der Vertikalen in der Horizontalen, dass wir selber sozusagen zu Schnittpunkten zwischen Vertikale und Horizontale werden und genau dort Funken sprühen, Reibung entsteht, aber eben auch ein Funke überspringt. Und dass man genau aus dem Grund, weil das eben eine christliche Existenz ist, keine Angst, weder vor einer Minderheitensituation noch vor Diskriminierung, Diffamierung zu haben braucht, weil eben Himmel und Erde in diesem Christus verbunden sind. Und da sie verbunden sind, ist es natürlich ein Kreuz. Und ich würde sagen, Gott sei Dank ist es ein Kreuz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.